Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Fußballtechnisch ging es diese Woche ja Schlag auf Schlag, eine Terminhetz sondergleichen, ohne Atempause. Wir haben es trotzdem geschafft, uns kurz Zeit zu nehmen, um pünktlich zur Aufnahme des Fever Pitch Podcasts uns um unsere Aufnahmegeräte zu versammeln. Und gerade über die Dächer Ismanings durchs Dachfenster rein ist auch Pit Gottschalk in seinem Büro und hat meinen Anruf pünktlich entgegengenommen. Hallo Pit.
Moin Malte. Sag mal, diese Sätze, lernst du die auswendig und bringst sie so unfallfrei rüber oder passiert das spontan oder liest du sogar ab? Also das machst du ja jedes Mal fantastisch.
Das ist eine Mischung aus beiden. Ich habe so eine grobe Idee, was ich machen will und meistens ändere ich das, während ich rede, dann nochmal um.
Also drei Sätze so geradeaus hintereinander zu setzen in Free Speech, also ich glaube, da wäre ich, man merkt es ja, da habe ich andere Qualitäten.
Die hast du und die sollst du ja auch einsetzen. Dafür setze ich dich ja auch ein. Das ist ja bei uns quasi wie ein Doppelpass.
Ja, genau. Doppelpass. Stimmt, ist ja auch wieder Sonntag.
Genau. Gehen wir natürlich nachher auch nochmal drauf ein. Unseren, wie immer, Programmhinweis am Ende der Sendung, den kriegt ihr natürlich auch. Aber jetzt ist die Rückrunde schon wieder vor der Tür. Also ging schnell mit der Hinrunde, oder?
Weiß ich nicht, ob das wirklich schnell ging. Also es war schon ein langer Prozess, weil natürlich man nicht von einer Euphorie getragen wird, die in den Stadien irgendwie auch den Zuschauer an den Fernsehbildschirmen erfasst. Dadurch, dass ich nicht einmal im Stadion gewesen bin diese Saison, weil ich den schreibenden Kollegen halt die Plätze nicht wegnehmen möchte, finde ich, das ist schon eine lange Zeit. Und wir haben dieser Tage mal überlegt, wie viele Doppelpässe machen wir noch bis zur Saisonende, haben festgestellt, oh Gott, das sind ja noch 18 Stück, ja, dann weiß man, wir kommen quasi aus der Winterpause normalerweise raus und dann hat man ein paar Tage Vorbereitung und dann legt man los und merkt man noch, wie viel auch Strecke auch noch vor einem liegt. Also mein Zeitgefühl ist völlig außer Kraft gesetzt worden, deswegen wird wahrscheinlich die Antwort auf deine Frage sein. Ich weiß nicht mehr, ob es kurz oder schnell war, es plätschert halt so dahin mit der Bundesliga.
Aber es ist trotzdem eine ganze Menge passiert, natürlich auch in dieser Woche wieder. Und ich hatte in dieser Woche ganz kurz geglaubt, dass ich vielleicht bald Bundesliga-Stürmer sein könnte.
Du meinst, weil du ein spielfähiges Alter kommst?
Das zum einen, aber weil ich einen Telefonanruf von einer Nummer aus Gelsenkirchen auf dem Display hatte. 0209, das ist doch die Vorwahl von Gelsenkirchen. Und es hätte auch alles gepasst irgendwie. Also ich bin günstig, ich hätte es auch fürs Ibisevic-Gehalt gemacht, bei Schalke zu unterschreiben. Ich war früher immer Stürmer. Ich brauche auch kein Training, weil ich nicht viel laufe. Ich stehe einfach nur vorne und warte, dass man mich anspielt. Und weil du es eben gesagt hast, das Alter, das hätte auch gepasst. Ich würde eigentlich total ins Beuteschema reinpassen.
Und vielleicht ist es ganz einfacher. Es war der ruhmreiche FC Schalke 04 und wollte fragen, ob meinsportpodcast.de neuer Sponsor wird des FC Schalke. Wenn Gazprom rausgeht, wird ja eine kleine Stelle frei auf der Brust. Insofern wäre das doch die gute Gelegenheit, einem Weltpublikum bekannt zu werden.
Das wäre die zweite Möglichkeit gewesen, die ich dann in Betracht gezogen hätte. Aber ich musste ja schnell rangehen und da fiel mir das erste nur mit der Bundesliga-Stürmerstelle ein. Ein kleiner Kindheitstraum, der sich leider nie erfüllt hat. Aber als ich das dann angenommen hatte, dann kam auf der anderen Seite nicht Jochen Schneider oder irgendeiner von Schalke, sondern nur eine fremdländische Stimme, die mir erzählte, sie sei von Windows.
Ja. Von Windows?
Ja, diese typischen Fake-Anrufe. Hast du noch nie gekriegt? This is Windows, you've got a problem with your PC.
Du hast ja Freunde. Nee, ja, kenne ich nicht.
Rufen bei uns irgendwie dreimal die Woche an. Ist alles Fake natürlich, aber
Ich bekomme regelmäßig einen Anruf aus Brandenburg. Und mir wird dann jedes Mal die Frage gestellt, wohin man denn bitte die Feuerlöscher bringen soll. Okay. Dann sagte ich wüsste jetzt nicht, dass ich mir Feuerlöscher bestellt hatte. Doch, hier sei eine Palette von Feuerlöchern und das sei die Telefonnummer, die man ihnen genannt hätte, damit man so mal den Liefertermin absprechen könnte. dann wird irgendwo wahrscheinlich ein Zahlendreher gewesen sein. Jedenfalls habe ich meine Feuerlöcher aus Brandenburg noch nicht bekommen und der arme Kurier wird wahrscheinlich jetzt schon wochenlang mit dieser Palette von Feuerlöchern durchs Land reisen und wird sie nicht los, weil jemand die falsche Telefonnummer gegeben hat. Also du siehst, jeder hat sein Leid mit dem Telefon.
Wir könnten die Feuerlöscher nach Schalke umlenken, weil da brennt es ja mal wieder.
Den Gedanken habe ich noch nicht gehabt, aber du hast natürlich recht, ja. Ich hätte eine Palette Feuerlöscher und könnte dann quasi dann überall, wo es brennt in der Bundesliga, mit dem Feuerlöscher hin und für Ruhe sorgen. Wäre zwar kein journalistischer Auftrag, aber ich würde mich unsterblich machen.
Das auf jeden Fall. Und bei Schalke, da brennt es ja nach dem 1:2 gegen Köln dann schon wieder. Hast du in dem Spiel irgendwas gesehen, was dich glauben lässt, dass das Ruder bei denen doch noch irgendwie rumzureißen ist?
Ja, alle erzählen ja, wie toll die zweite Halbzeit gewesen ist. Ja, man kann sich das jetzt einreden und durchhalten. Nichts anderes bleibt einem übrig. Insofern verstehe ich das. Aber wen will man jetzt in der Bundesliga schlagen, wenn es nicht gegen Bielefeld gelingt, wenn es nicht gegen Köln gelingt, die beide ja auch unten drin sind im Tabellenkeller? Eher ist die Frage, was macht man eigentlich bei TSG Hoffenheim? Man gewinnt zwar in Berlin, verliert aber auf Schalke, also das kriegt ja keiner mehr so richtig in die Reihe. Ja. Um deine Frage zu beantworten, also ich sehe wenig Hoffnung bei Schalke, außer der einen, dass wenn Huntelaar reinkommt, ein Märchen geschrieben wird und er plötzlich trifft wie am Fließband. Das allerdings tut Mathieu Hoppe ja auch, also hat ja auch schon mehr Tore geschossen als Jungstar, als die drei Jungstars zusammen in dieser Saison auf der anderen Seite auf der anderen Seite vom Ruhrgebiet. Also wenn es eine Hoffnung gibt, dann Huntelaar, dass der irgendwas auslöst und mitreißt. Sonst hätte ich wenig Hoffnung.
Am Sonntag geht es ja gegen die Bayern. Und die Bayern, die erinnern mich ja aktuell so ein bisschen an die Bayern der 90er Jahre. Nicht nur, weil sie diese Trikots da spazieren getragen haben neulich im Pokal, die ja diese Erinnerung sehr, sehr wachgerufen haben. Aber auch von der Spielweise her. Dieser Dusel, den sie oft brauchen. Es wäre doch jetzt so eine 90er Jahre Geschichte. Bei Schalke kommt Huntelaar rein. Und ausgerechnet, um eine Sportjournalisten-Floskel zu verwenden, er trifft dann gegen Bayern und holt einen Sieg.
Ja, da sind wir wieder, was du ja gerne tust, im spekulativen Bereich. Natürlich. Ja, was wäre wenn? Also die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern München das Heimspiel gegen das Spiel auf Schalke gewinnt, ist ja ziemlich hoch. Wenn es auch nur in die Nähe eines Unentschiedens käme, wäre das schon eine Sensation. Von einem Sieg der Schalker zu reden, das haben sie ja noch nicht mal geschafft, als sie besser in Form waren, als sie besser bestückt waren, als sie in einer besseren Situation waren. Also ich sag mal so, wenn ich auf Schalke tippe, dann bekäme ich wahrscheinlich sehr exklusive Punkte dann in meinem Tippspiel bei Sport 1, ja. Ich traue es mich halt nicht. Aber vielleicht mache ich es trotzdem, weil auf Bayern-Sieg zu sitzen ist irgendwie auch so irgendwie unkreativ.
Ja, das stimmt wohl auch. Aber Schalke, also gut, wir gehen mal davon aus, die Bayern gewinnen dann vielleicht auf jeden Fall. Die Probleme bei Schalke werden ja nicht kleiner. Und sollte es tatsächlich zum Abstieg kommen, du hast es eingangs ja schon erwähnt, dann kämen ja noch Geldprobleme, noch größere als ohnehin schon da sind, noch dazu. Der 20-Millionen-Deal mit Gazprom müsste dann nämlich neu verhandelt werden, der würde für die zweite Liga gar nicht gelten. Braucht Schalke jetzt dringender denn je einen Investor und ist es überhaupt die richtige Zeit, jetzt diesen Switch da vorzunehmen, weil ein Investor jetzt natürlich sehr günstig einsteigen könnte?
Zwei Dinge werden passieren. Das eine ist, die Sponsoren werden sagen, Leute, die zweite Liga ist nicht so attraktiv wie die erste Liga, wir werden unsere Sponsorengelder entweder reduzieren oder sogar komplett einstellen, weil wir die Möglichkeit haben, aus dem Vertrag auszusteigen. Das wird passieren. Dann darf man nicht vergessen, immer noch fehlen die Einnahmen von den Zuschauern. Wir wissen bis heute noch nicht, ob alles zur Normalität zurückkehrt in der kommenden Saison. Insofern fehlt da die zweite Einnahmequelle und dann kommt ja noch ein beträchtlicher Batzen weniger rüber. Auch in der zweiten Liga gibt es dann weniger Geld vom Fernsehen. Man hat da zwar so eine Übergangszeit, aber es sind doch beträchtliche Millionen, die da ausbleiben. Der HSV weiß, wovon ich rede. Und wenn das bei einem klammen Verein wie Schalke 04 passiert, dann ist ja die Folge, dass man bei der Mannschaft abspecken muss. Da wird es Spieler geben, ja, die werden auf ihr Geld verzichten, das wird aber nie reichen. Man wird Spieler abgeben, man wird es mit neuen Spielern probieren, man ist mittendrin im Umbruch. Also zu glauben, man schnippt mit dem Finger und kann sich gesunden in der zweiten Liga, wird so nicht funktionieren. Und erst recht nicht bei Schalke 04. Die haben ein hohes Gehaltsniveau, da runterzukommen, auch das Publikum mitzunehmen, dass sie die neue Mannschaft akzeptiert und auch begleitet, wird ein anstrengender Prozess. Ich glaube, wenn man sehr auf die Jugend setzt, wird das Schalker Publikum mitgehen. Aber das bedeutet auch, dass der sportliche Erfolg in einer sehr starken zweiten Liga erstmal ausbleibt. Man also wieder HSV 2-3 Jahre vielleicht braucht für den Wiederaufstieg. Und ob das Publikum da noch mitgeht, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. In den 80er Jahren ist das ja auch schon mal so hin und her passiert, zwischen erster und zweiter Liga. Aber die Ansprüche sind halt gewachsen. Also, wenn man das Ganze bekämpfen möchte mit einem wirksamen Mittel, dann bleibt dem FC Schalke unter der Voraussetzung, dass man überhaupt eine Lizenz bekommt, wahrscheinlich das Tool der Ausgliederung oder Genossenschaft, auf jeden Fall eine neue Form der Investition, dass man Investoren reinlässt, kommt man gar nicht dran vorbei. Mhm. So, und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man noch heftige Diskussionen auf Schalke darüber führen wird, in welcher Form man die Zukunft gestalten will. Dann muss man die Zukunft leben, weil dann muss eine funktionsfähige Mannschaft auf dem Platz. Also wenn die Saison vorbei ist, selbst wenn man noch die Rettung schafft, wird die Zukunft nicht weniger spannend werden für den FC Schalke. Da steht einiges auf dem Spiel.
Du hast gesagt, funktionierende Mannschaft. Das setzt natürlich dann auch gute Spieler voraus. Einer von denen, den hast du auch schon genannt, das ist Matthew Hoppe. Der hat aber nur noch einen Vertrag bis Saisonende. Also Stand jetzt ist das auch niemand, den man jetzt verkaufen könnte, um den Verein irgendwo zu sanieren.
Also wenn ich irgendwo im Land einen Verein führe, bei Leverkusen oder so aus der Kategorie, dann würde ich ja sehr genau beobachten, was der Junge leistet. Der hat es ja drauf, sonst würde er nicht so clever vor dem Tor agieren und so viele Tore schießen, also vergleichsweise viele Tore schießen. Und mit jedem Tor wird er damit teurer, weil die Vereine dann auch bieten müssen. Und so teurer wird es auch für Schalke, ihn zu halten. Und dann merkst du schon an den Worten, das ist eine Spirale. Will man, bis wo geht man mit? Inwiefern glaubt man an den Jungen? Man kennt ihn ja am besten, weil man ihn auch im Training sieht. So. Eine Selbstverständlichkeit, dass er verlängert, wird das nicht, wenn er nicht vielleicht einen geheimen Vertrag hat, der jetzt irgendwann bekannt gegeben wird. Aber Schalke hat ja nun schlechte Erfahrungen damit gemacht, Jungs, die groß werden, dann auch zu halten. Ich erinnere nur an den Torhüter Alex Nübel, der ja auch in einer ähnlichen Situation war. Man hätte mit ihm verlängern können, als er noch nicht den Durchbruch hatte. Hat es irgendwie verpasst, dann hatte er den Durchbruch und plötzlich war er unbezahlbar, weil die Bayern ihn unbedingt wollten. Das droht bei Hoppe auch und das wäre nicht gut für Schalke, weil da ist ja einer, der es kann und der die Zukunft bedeutet. Wenn der Huntelaar jetzt da ist, ist ja einer, der nur phasenweise helfen kann. Ne? Zurück in die Zukunft, große Vergangenheit, aber natürlich auch körperlich, wie soll ich sagen, kritisch, weil man weiß nicht, wie der Körper da die Belastung im Abschlusskampf durchhält. Aber er kann im Moment helfen. Aber Hoppe ist derjenige, der eine Zukunft darstellen kann. Und wie viel ist man bereit, für ihn zu bezahlen? Eine total spannende Frage für Schalke, ob man ihn halten möchte.
Oder ob es eben so läuft wie sonst immer, Hoppe, Hoppe, Reiter, wenn Schalke fällt, zieht er weiter.
Ich hab drauf gewartet, dass du dieses Wortspiel machst und du hast alle Erwartungen erfüllt.
Ich bin sehr ausrechenbar, leider.
Also ich hab mal geguckt, ob im Kader irgendwo noch ein Spieler steht, der Reiter heißt. Hm? Dann geht das Spiel 3-0 aus, 2 Tore Hoppe, 1 Tor Reiter, Hoppe, Hoppe, Reiter, 3-0. Aber dieser Wunsch ist ja nicht aufgegangen. Also dieser Spruch lag natürlich nahe, jetzt hast du ihn getan. Ja. Lass uns wieder aufs Inhaltliche konzentrieren.
Aber exakt so bin ich auch vorgegangen. Ich bin die Kaderliste tatsächlich auch durchgegangen, um vielleicht für das Wort Reiter noch irgendwas anderes zu finden. Rita ging nicht. Egal, du hast gesagt, wir sollen lieber ernst wieder werden. Das ist auch besser. Lass uns noch kurz über die Personaltaktik bei Schalke sprechen. Also Hüntelaar ist da, Kolasinac ist da. Soll Rafinha jetzt wirklich noch kommen?
Also nach meinen Informationen ist Rafinha eine Ente. Also die Meldung, nicht der Spieler. Und dass er nicht kommt.
Mhm. Okay. Hast du noch Informationen, wer denn noch kommen könnte? Noch mehr in der Kategorie oder dann doch vielleicht jemand, mit dem
also
jetzt
vielleicht keiner? Es laufen noch 10 Tage, das sind jetzt Verschiebegespräche. Dadurch, dass man einen holen konnte, konnte man einen abgeben auf Schalke. Und so wird es jetzt noch ein paar Tage gehen. Das ist jetzt irgendwie. Ich habe jetzt keine aktuellen Namen noch, wer da kommen könnte, aber ich glaube, mit den beiden ist Schalke schon wieder ein guter Wurf gelungen, muss man wirklich sagen. Die beiden werden in der Rückrunde helfen. Aber ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten 10 Tagen sich da noch was tut.
Zumal ja Hüntelaar auch schon fast so, was man so gehört hat aus Schalke, beim Spiel gegen Köln schon fast wie ein Co-Trainer aufgetreten ist, zumindest in der Pause, den Jungs da nochmal ordentlich in die Leviten gelesen hat.
Zwei Dinge hat man verpflichtet. Natürlich sein Spiel vorne im Sturm, wo er helfen kann, weil er einfach an der richtigen Stelle steht, um den Ball über die Linie zu drücken. Das hat er ja bei Ajax Amsterdam bis zum Schluss auch gezeigt. Das Zweite ist, dass er die Kabine in den Griff kriegt und dass er die Leute ausrichtet und nach vorne guckt. Ich glaube, da hat er ein gutes Empfinden für die Schalker Seele und auch von Spieler zu Spieler, was man den Leuten, die jetzt seit einem Jahr dieses Tal der Tränen durchmarschieren, mit auf den Weg geben sollte. Also ob man es jetzt Co-Trainer nennt oder verlängerter Arm des Trainers, ist völlig wurscht. Er wird da auch im sozialen Gefüge eine sehr, sehr wichtige große Rolle spielen. Insofern bin ich auch überzeugt von der Personalie, dass sie richtig ist, unter der Voraussetzung, dass die Kostenseite da auch mal im Griff hat.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Dann machen wir den Schnitt, springen von Schalke zu Dortmund. Die eröffnen ja jetzt am Freitag dann bei Borussia Mönchengladbach mit die Rückrunde in der Bundesliga. Und aktuell wird ja die Mentalitätsfrage wieder gestellt, die Charakterfrage. Die hat dein Sport1-Kollege Patrick Berger im Feverpitch-Newsletter und auf Sport1 ja auch gestellt. Und Michael Zorc, der hat zuletzt die Körpersprache gegen Leverkusen bemängelt. Haben wir ja auch schon oft drüber geredet, über das Problem. Aber der Kollege Christoph Albers vom BVB-Podcast BVBeben, der meint, das Problem könnte noch viel tiefer sitzen. Der kritisiert nämlich einen Fehler oder mehrere Fehler, den weder Lucien Favre begangen hat noch Edin Terzic, sondern den die Führungsmannschaft begangen hat. Und da hören wir mal rein.
Die jüngste 1:2-Niederlage in Leverkusen sorgte mal wieder für reichlich Kritik am BVB. Völlig zu Recht, wie ich finde. Die schwache Form ist meiner Meinung nach aber vor allem als Symptom eines strategischen Versagens der Clubführung zu werten. Der Mannschaft fehlt es an einer echten Spielidee, was ehrlich gesagt nur bedingt dem Trainer anzulasten ist. In diesem Fall ist es Edin Terzic, selbiges trifft aber auch schon zuvor auf Ex-Trainer Lucien Favre zu. Die Mannschaft ist offensichtlich schlecht zusammengestellt. Die Transfers wurden zumeist opportunistisch und in Erwartung eines großen Transferüberschusses getätigt, nicht aber anhand eines tatsächlichen Bedarfs oder anhand einer konsistenten, im gesamten Club gelebten Spielphilosophie. Eine solche Spielphilosophie gibt es beim BVB nämlich überhaupt nicht. Wofür steht der BVB denn? Pressing-Fußball à la Klopp? Längst passé. Die klassisch niederländische Schule von Peter Bosch? Mitnichten. Den auf Kontrolle und Risiko minimierten Ansatz von Lucien Favre? Erst recht nicht. Die Auflösung? Der BVB steht für nichts. Er hat keinen befestigten Weg, auf dem er geht. Die fast schon erratischen Trainerentscheidungen der letzten Jahre sind ein weiteres Symptom dafür. Die Kaderzusammenstellung, wenn man an die Abwesenheit echter Flügelspieler, den fehlenden Ersatz für Erling Haaland, die komplett gegensätzlichen Typen auf den Außenverteidigerpositionen denkt, sind ein weiteres. Die Kritik muss sich also vor allem an die sportliche Führung richten, allen voran an Michael Zorc, der seit 1998 im Amt ist, aber auch an Aki Watzke, der seit 2005 Geschäftsführer des BVB ist. Der Fußball hat sich in den letzten Jahren verändert, drastisch verändert, und der BVB muss nun endlich nachziehen. Guckt man nun ausgerechnet auf Lieblingsfeind RB Leipzig, muss man sagen, die machen's vor. Eine konsistente Spielidee über alle Standorte hinweg bis in sämtliche Jugendteams, eine dazu passende Rekrutierung und eine weitsichtige Nachfolgeplanung, insbesondere was die Trainer angeht. Dem kann man sich beim BVB auch nicht mehr länger verschließen. Der BVB muss endlich nachziehen und seine Schwachpunkte beseitigen, wenn man auch in Zukunft mithalten will. Nicht nur mit den Bayern, sondern vor allem auch mit Teams wie RB Leipzig oder auch Bayer Leverkusen, das vorgemacht hat, dass man für eine echte Spielidee steht und die dann auch mit der vollständigen Überzeugung vertritt und lebt. Zorcs designierter Nachfolger Sebastian Kehl muss sich also allerspätestens jetzt damit auseinandersetzen und beim BVB die Weichen für die Zukunft stellen. Und das ausgerechnet in einer Zeit, die ohnehin schon so viele Probleme mit sich bringt. Aber diese Angelegenheit duldet, und das hat man jetzt spätestens ganz deutlich gesehen, duldet keinen weiteren Aufschub. Der BVB muss jetzt tätig werden, muss seine Kaderplanung sinnvoll, nachhaltig und mit Weitblick treffen und muss auch in der Führungsetage einerseits die nötigen Konsequenzen ziehen, aber vor allem die Weichen für die Zukunft stellen, um auf Sicht mithalten zu können und nicht auf der Ebene, wo man jetzt ist, zu stagnieren.
Eine Kritik von Christoph Albers vom BVB-Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
Respekt. Also wirklich viele wichtige Punkte. Ich kann jetzt nicht in jedem Punkt zustimmen, aber man merkt einfach, wie tief er in dem Thema drin ist und wie sehr es ihm auch am Herzen liegt. Also viele wahre Worte definitiv dabei. Also Respekt. Also wirklich sehr gut zusammengefasst, wie er das dann sieht. Sehr, sehr guter Kommentar.
Welche Punkte würdest du oder wo würdest du widersprechen?
Naja, also ich tue mich an einem Punkt schwer bei der Kaderzusammenstellung. Das hat er ganz am Anfang erwähnt. Weil ich fand eigentlich den Kader sehr gut, wie er zusammengestellt war. Der war hungrig, was die jungen Spieler betrifft, hatte also Zukunft. Es waren erfahrene Spieler da drin. Vor einem Jahr kam Emre Can dazu, vorher schon Hummels. Eigentlich auch Marco Reus, Roman Bürki ja nun auch Nationalspieler in der Schweiz. Also das hat auch ein gewisses Gerüst, an dem sie alle festhalten können. So, also in der Theorie finde ich, macht das total Sinn. Du kannst eine Werteentwicklung betreiben, dass du dann Spieler für Sancho oder ganz später Haaland dann auch verkaufen kannst, um Geld zu erwirtschaften. Das hat der BVB ja auch immer gesagt. Also unterm Strich machte das komplett Sinn. In der Theorie. In der Praxis müssen wir jetzt erkennen, und da hat mich der Kollege dann auch komplett erwischt, dass ich mal den gut fand, die Kaderzusammenstellung. In der Praxis muss man sehen, dass der Kader nicht funktioniert, unabhängig vom Trainer. Favre hat diese Mannschaft auf seine Weise, die Flammen ausgetreten. Er ging ja sehr sachlich daran und hat es nicht geschafft, diese 10% zu entflammen, die eine Mannschaft braucht, um am Ende ganz ans Ziel zu kommen. Und der Höhepunkt, ich habe es immer wieder erwähnt in unserem Podcast, 9 Punkte verspielt, hat immer etwas mit dem Trainer zu tun, dass er offenbar nicht die richtigen Tasten in der Mannschaft gedrückt hat. Aber der Kader hat ja erstmal 9 Punkte Vorsprung sich auch erarbeitet. Und dann kam eine gewisse Selbstzufriedenheit rein. Und die musst du als Trainer auch austreiben können, wenn der Verfolger Bayern München in dem Fall immer näher kommt. Und Favre war so einer, der Input gegeben hat, aber ohne Leidenschaft. Das kann ich, glaube ich, so von Außendiagnose so sagen. Heißt das denn umgekehrt, dass der Kader schlecht ist? Erstmal nicht. Jetzt ist der Trainer weg. Und jetzt ist die spannende Frage, hat der Terzic jetzt das Erbe nur zu verwalten und kriegt es noch nicht entflammt, weil er ja auch ein Bundesliga-Neuling ist und vielleicht auch noch nicht über das gesamte Repertoire an Werkzeugen benutzt, weil er als Trainer, ich höre es von allen Seiten, wird mit Lob überschüttet, dass er weiß, wie es geht, sowohl mental wie auch fachlich. So. Oder ist tatsächlich der Kader so tot, dass er gar nicht mehr lebendig gemacht werden kann, wiederbelebt werden kann? Das ist jetzt eben genau die spannende Frage. Was ich beobachte, ist, dass die Spieler sich hinstellen vor Kameras und loben, ach, wie toll ist denn jetzt alles in der Mannschaft und da ist wieder Leben drin und so weiter. Das soll bitte keine Kritik an Favre sein, aber jetzt ist alles super und dann verliert man. So, und dann Spiele, ne? Man kann ja Leverkusen verlieren, um Gottes Willen, aber wieso versagt man gegen Mainz? Ja, also gegen den Tabellenletzten. Dafür gibt es keine Entschuldigung, weder für den Trainer noch für die Mannschaft oder für sonst wen in dem Kader. So, das, was jetzt dann in dem BVB-Podcast passiert, ist ja die nächste Stufe. Ich bin jetzt ja noch mit meiner Kritik nur zwischen Trainer und Mannschaft und versuche mir da eine Meinung zu bilden. Jetzt kommt die Vereinspolitik auf den Prüfstand. Und da wird gefragt, liegt es vielleicht an den Vorgaben aus der Vereinsspitze, dass es unten nicht funktioniert? Also im Sinne von, stinkt der Fisch vom Kopf her? Da würde ich auch eine andere Meinung vertreten, weil, es glaube ich nicht an der grundsätzlichen Politik liegt. Das, was Michael Zorc unter den gegebenen Möglichkeiten mit Transfers leistet, ist großartig. Ich sehe auch noch nicht, ob Sebastian Kehl auch der Nachfolger werden kann. Aber wenn du die Leute holst, heißt es ja noch nicht, dann hast du einen guten Grund dafür, dann hast du die beobachtet und bewertet, aber dass sie dann auch die PS auf die Straße kriegen. Da sind noch ein paar Faktoren mit dabei. Also insofern würde ich da an der Stelle noch nicht die Grundsatzfrage aufwerfen. Was ich der Führung vorwerfe, ist was ganz anderes. mir hat es super gefallen, dass man vor einem Jahr, also vor anderthalb Jahren, in die Saison gegangen ist und hat gesagt, wir wollen Meister werden. Jawohl, das ist ein Signal, dass man an die Mannschaft geht. Das ist unsere Erwartungshaltung. Und ich habe keinen einzigen Journalist erlebt, der gesagt hat, ihr habt jetzt die Erwartung nicht erfüllt, weil ihr wollt ja Meister werden, seid ihr nicht geworden, ihr seid jetzt alle mies. Das passiert eben im Fußball. Aber man hat ganz klar den Anspruch verbalisiert. Und als man ihn nicht erreicht hat, diesen Anspruch, hat man, obwohl die Mannschaft ja sogar noch besser wurde, jetzt vor dieser Saison gesagt, naja, wir geben keine Ziele aus, also wir gucken mal, am Ende würde reichen, in die Champions League zu kommen. Und das finde ich halbherzig. Das ist nicht konsequent. Da wird meine Kritik ansetzen, dass man dann von seinem Ziel abgerückt ist, weil man vielleicht die öffentliche Diskussion fürchtet, wenn man das Ziel erneut verfehlt. Da finde ich, da sollte man viel mutiger sein. Warum denke ich das? Solche öffentlichen Worte nehmen eine Mannschaft in die Pflicht. Junge, wenn du nicht in der Lage bist, so Fußball zu spielen, dass du unser Ziel, unsere Vision Meisterschaft mittragen und vielleicht sogar erfüllen kannst, dann hast du hier nichts verloren. Und das löst was bei der Mannschaft aus. Wenn du aber eine Komfortzone baust, naja, ich habe jetzt nicht so gut gespielt, aber ist alles halt nicht so halb so schlimm, verstehe ich, ja, dann nützen auch die gelegentlichen Ausbrüche von Zorc nichts, dann geht das links rein und da rechts aus, weil ich komme ja schon durch, weil wir haben ja gar nicht erst die Meisterschaft, wir werden schon irgendwie in die Champions League kommen. Da gibt man den Spielern ein Alibi und da, finde ich, sollte man die Spieler viel mehr in die Pflicht nehmen, vom ersten Tag an, Junge, du bist hier, um Meister zu werden und nicht, um dir ein schönes Leben zu machen, weil wir dir relativ viel Geld überweisen können. Mhm. An der Stelle würde ich die Kritik ansetzen. Das hat am Ende, und deswegen bin ich dann doch wieder bei dem Kollegen vom BVB-Podcast, dann auch etwas mit der Spielweise zu tun. Das ist das, was er vermisst an der Spielweise. Aki Watzke gibt ja nicht die Spielweise vor. Der hat eine, welche Spielweise ist. Aber wenn du sagst, ich kann verwalten, spielst du halt anders, als wenn du sagst, ich muss Meister werden, ich muss drängen, ich muss kreativ sein. Und das sozusagen muss von oben vorgelebt werden. Und danach richtet sich auch die Abteilung Attacke auf dem Rasen dann aus, dass man Fehler machen kann, aber man weiß, man will stürmen, man will drängen und man will diesen mitreißenden Fußball zeigen, wie man zurzeit eher in Mönchengladbach und in Leipzig sieht. Insofern komme ich von woanders her, um am Ende doch zum selben Schluss zu kommen. Ja, da ist etwas im Argen, nicht nur beim Kader und bei der Mannschaft, aber aus anderen Gründen, als der Kollege das gesagt hat.
Zwei Meinungen zum BVB, aber mit der fehlenden Weitsicht. Da hatte Christoph ja auch im Grunde den Punkt angesprochen, den du ja auch eben schon besprochen hattest, nämlich das Thema auch Trainer. Denn Lucien Favre, hattest du die Kritik ja eben auch nochmal erneuert. Wenn man weiter oder weitsichtiger gehandelt hätte in der BVB-Führung, hätte man vielleicht die Episode Favre auch erspart, weil man gewusst hätte, was passiert.
Im Fußball kannst du ja nur bedingt weitsichtig planen. Und du musst immer den Ist-Zustand nehmen, welcher Trainer war verfügbar. Hätte der BVB wählen können, hätten sie damals Julian Nagelsmann geholt. Als die Gelegenheit beim BVB günstig war, ging es bei Nagelsmann nicht. Da war er noch in Hoffenheim. Als es beim Nagelsmann günstig war, hatte man sich beim BVB entschieden. Da war einfach das Timing schlecht. Da kannst du doch keinen Verein Vorwurf machen, wenn sie einen Trainer nehmen, der, bitte nicht vergessen, die Mannschaft ja besser gemacht hat, sicher auf Platz 2 geführt hat, das ist für den BVB wichtig, einen hohen Punkteschnitt erreicht hat. Also Favre hat ja keine schlechte Arbeit gemacht. Er ist nur beim Marathon nur bis Kilometer 50 gekommen und hat nicht die 2 Kilometer noch hinten dran gehängt, die noch gefehlt haben. Das ist ja das, was man ihm vorwerfen muss. Aber er hat ja gute Arbeit geleistet. So. Und weitsichtig ist der BVB ja. Du hast in der Mannschaft Spieler mit großer Zukunft. Entweder beim BVB oder eben woanders, wo sie Geld bringen. Also, da ist ja eher die Frage, ob das zu weitsichtig war, ob sie nicht genug Material sagt man nicht bei Spielern, nicht genügend gute Spieler für den Moment geholt haben. Das ist ja der Kritikpunkt, nicht die Weitsicht. Weitsicht ist der BVB. Für mich ist das manchmal zu weitsichtig mit den jungen Spielern, die sie da im Kader haben, sondern du musst jetzt Leute haben, die Kerle sind und das Spiel herumreißen wollen. Und diese Kerle und allen voran Kapitän Reus sind momentan nicht präsent. Ein Spieler, vielleicht muss man eher den Vorwurf machen, Reus, wenn du es nicht mehr kriegst, aus welchen Gründen auch immer, weil du immer verletzt bist oder weil du eben nicht die Mentalität dafür hast, dann hast du hier auch beim BVB keine Zukunft. Und da kann sich der BVB nicht von diesen verdienten Spielern lösen. Da ist der FC Bayern anders. Die schicken Leute, die Weltmeister waren, weg, wenn sie irgendwie den Erfolg gefährden. Und da sind die Bayern konsequenter. Da haben sie einen Killerinstinkt. Und dieser Killerinstinkt, dem fehlt der BVB manchmal. Mhm.
Werden sie ihn auf dem Platz denn wieder finden, jetzt vielleicht am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach, gegen eine Mannschaft, die ja in der Saison oftmals den Deckel einfach nicht draufkriegt auf die Spiele?
Wahrscheinlich wird es für den BVB sogar einfacher sein, weil Gladbach dann mehr Räume zulässt, wo sie halt selbst Richtung Attacke gehen. Also ist so ein offenes Spiel, aber das sind ja so Spiele, die stellen die Weichen. Aber das Problem des BVB ist es ja nicht, in guten Spielen, also in großen Spielen zu punkten. Das Problem des BVB ist, dass sie in kleinen Spielen zu viele Punkte nicht holen. Das ist das Problem des BVB.
Dann werden wir mal gucken, was am Wochenende passiert. Das Topspiel vom Freitag, sicherlich dann auch Sonntag noch ein Thema beim Doppelpass. Was ist euer Schwerpunkt da in dieser Woche?
Wir gucken jetzt mal. Wir werden über verschiedene Themen dann natürlich reden, aber wir machen das ja diesmal sehr von der Aktualität abhängig. Rainer Kallmund ist da, zusammen mit Basti Roth, Basti Red, wie er heißt in der Internetszene. Jörg Althoff von der Bild ist dann dabei, Markus Höhner ist dabei, zusammen bei Stefan Effenberg als Experten. Also das wird eine muntere Runde bei Thomas Helmer. Also ich freue mich sehr darauf, aber sie wird sehr aktualitätsgetrieben sein. Wir werden einen Blick zurück auf die Hinrunde setzen und was bedeutet das für die Rückrunde.
Und Sendezeit verlängert, weil Kalli da ist.
Bitte, was?
Sendezeit verlängert, weil Kalli da ist.
Ja, ich freue mich ja auf die Rededuelle zwischen Rainer Kallmund und Basti Red. Das wird definitiv einen gewissen Unterhaltungswert bringen. Ehrlich gesagt, die Frage ist, ob die anderen beiden noch zu Wort kommen.
Schauen wir rein. Am Sonntag natürlich 11 Uhr bei Sport1 in den Doppelpass. Nur 2,5 Stunden, aber die dann wahrscheinlich kurzweilig. Montag dann wieder den FIFA-Pitch-Newsletter natürlich lesen. Vorher abonnieren unter newsletter.pitgottschalk.de. Und nächsten Donnerstag sind wir dann mit dem Podcast auch schon wieder für euch da. Haben sicherlich dann auch eine ganze Menge zu besprechen. Pit, schöne Woche bis dahin.
Danke dir, Malte.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren geht in die neue Saison. Alles auf Anfang. Erleben wir wieder einen Durchbruch von Max und Red Bull? Wo steht der neue Ferrari und wie wird Lewis' letzte Saison im Silberpfeil aussehen? Die Antworten dazu erhaltet ihr bei Kevin im Podcast und bei Wow mit allem, was Sky Sport zu bieten hat. Neben der Formel 1 jetzt auch mit der MotoGP. Endlich sind beide Königsklassen vereint. Ihr könnt mit Wow bei jeder Session und jedem Rennen live dabei sein. Übrigens jetzt auch neben der gewohnt hochwertigen Übertragung, den Behind-the-Scenes-News und den Interviews mit etlichen Bonus-Channels für beide. Ihr seht also, wenn ihr euch Wow zulegt, könnt ihr das ganze Jahr bei allem dabei sein, was in der Formel 1 und MotoGP passiert. Und neben der Formel 1 und MotoGP auch noch in der Formel 2 und Formel 3 und der Moto2 und Moto3. Alles zusammen streamen mit Wow. Alle Infos auf wowtv.de/motorsport.
Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. 2 Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drin bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.